Willkommen zu Deutschland, du kannst das. Diesmal klimafreundlich pflegen. Mit Thomas Diekamp, der ist Leiter des gleichnamigen Projekts Klimafreundlich pflegen beim AWO-Bundesverband. Hallo, Herr Diekamp.
Hallo.
Wenn ich das so höre, klimafreundlich pflegen, Pflege ist jetzt tatsächlich eine der letzten Sachen, bei denen ich ans Klima denken würde, sondern ne, der Oma muss geholfen werden oder irgendwie sowas. Wie kommt man auf die Idee, ausgerechnet an der Stelle Klimaschutz betreiben zu wollen?
Wir beschäftigen uns mit der Frage schon seit längerem und seit 2014, 2015 ungefähr haben wir so eine Systematik entwickelt, wie kann ich eigentlich den CO2-Fußabdruck einer Pflegeeinrichtung messen und wo fallen da überhaupt Emissionen an? Und über diesen Fußabdruck haben wir halt eben festgestellt, dass es sehr wohl eine übliche ökologische Auswirkung hat, ein solches Pflegeheim, wie auch wir, wenn wir einfach leben und konsumieren und wirtschaften in unseren Aktivitäten und Tätigkeiten und sehen deshalb für uns als Verband eine Verantwortung, uns mit dem Thema zu befassen, weil es sind tatsächlich fast 800.000 Menschen in der vollstationären Pflege untergebracht und unser Fußabdruck zeigt, die haben einen durchschnittlichen Fußabdruck von 7 Tonnen CO2 pro Jahr und Bewohnerin.
Das ist recht viel.
Das ist recht viel, wenn man das, ne, man muss es ja immer im Verhältnis setzen, damit kann man jetzt ja erstmal nicht ganz so viel anfangen.
Na, ich glaube, unser Aber, eins hat so 11 Tonnen.
Ja, oder? Genau, 11 bis 12 Tonnen wird der Fußabdruck der Deutschen angegeben. Interessanterweise hat jemand, der in Bangladesch lebt, einen Fußabdruck von unter einer Tonne CO2 und der US-Amerikaner ist, glaube ich, bei 19 oder 20 Tonnen CO2. Daran sieht man schon, was die Art und Weise zu leben für einen Einfluss auf den CO2-Fußabdruck hat.
Aber ich lebe in einer 2,5-Zimmer-Wohnung mit Gasheizung. Ich habe ein Auto und ein Motorrad. Würde ich jetzt in einem Pflegeheim leben, in einem vergleichsweise kleinen Einzelzimmer oder sogar einem Doppelzimmer, würde ich eigentlich erwarten, dass meine CO2-Emissionen dramatisch sinken würden.
Ja, wenn wir das vergleichen von 11 bis 12 Tonnen, womöglich sind sie vielleicht nochmal die ein oder andere Tonne drüber mit einem Hobby, wo fossile Energien verbrannt werden, ja, mit dem Zweirad, dann finde ich das schon einen recht großen Unterschied, ne? 4 bis 5 Tonnen CO2-Unterschied haben wir dann. Und dann, daran zeigt sich, denke ich, auch schon mal, dass es weitaus effizienter ist, Menschen in Einzel- oder Doppelzimmern unterzubringen und die entsprechend zentral zu versorgen.
Mhm.
Aber es zeigt halt eben auch, sie treffen ihre Entscheidungen ganz individuell für sich, ob sie jetzt das Motorrad aus der Garage holen oder nicht. Aber wer trifft denn eigentlich die Entscheidung, sprich, wie der Mensch verpflegt beispielsweise, was bekommt er zu essen? Diese Entscheidung treffen wir ja als diejenigen, die die Menschen betreuen und versorgen und als Träger von Einrichtungen. Und genau deshalb sollten wir uns damit befassen und deshalb haben wir halt eben auch diesen zentralen Hebel. Man kann ja sagen, wir können 1% der deutschen Bevölkerung, ne, 800.000 Menschen in der vollstationären Pflege, davon, denen können wir ein klimafreundliches Leben ermöglichen oder ein klimafreundlicheres Leben ermöglichen.
Zumal man sich in der Situation das ja gar nicht selbst ermöglichen kann, weil ich kann mir ja schlecht mein Pflegeheim nach der Heizanlage aussuchen, die da im Keller ist. Also ich kann ja schlecht sagen, ich gehe nur in ein Pflegeheim, wo eine Wärmepumpe läuft, weil ich meine, es wartet ja kein Pflegeheim auf einen, die sind ja bis zum Rand überfüllt.
Genau, das ist ganz interessant, da haben wir natürlich jetzt keine Konkurrenz um die Pflegebedürftigen, ne? Die Pflegeplätze werden so oder so gefüllt, aber wo haben wir denn eine Konkurrenz? Wir haben eine Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, wenn es darum geht, Fachkräfte für unsere Einrichtungen zu gewinnen und Studien zeigen ja, dass insbesondere junge Menschen, aber da möchte ich betonen, nicht nur junge Menschen, das zeigen auch die Studien, das unterstellt man ja immer, dass vermehrt Menschen wichtig ist, dass sich der Arbeitgeber mit der Frage beschäftigt, welchen Einfluss habe ich eigentlich mit meinen Tätigkeiten auf die Umwelt und eben dann auch einen Arbeitgeber auswählt, der sich mit dieser Frage beschäftigt. Und das halt dann unser Engagement zahlt dann definitiv auf die Arbeitgeberattraktivität ein.
Und das funktioniert? Also können Sie das sehen schon nach den Jahren jetzt?
Wir können das jetzt noch nicht statistisch messen, aber ich bekomme Schilderungen aus anderen AWO-Verbänden, wo es Arbeitskräfte gibt, die ganz gezielt in Vorstellungsgesprächen fragen nach dem ökologischen Engagement der Arbeiterwohlfahrt.
Sie sagten, Sie haben es gemessen, also Sie haben geguckt, wie viel CO2 erzeugen wir denn eigentlich als Arbeiterwohlfahrt? Wo fällt das CO2, wo fällt es an?
Ja, das ist super interessant.
Also Heizung, klar.
Klar, Heizung kann man sagen, macht so ein Viertel aus. Aber was noch viel mehr ausmacht, ist die Verpflegung. Die macht 40 bis 50% der Emissionen eines Pflegeheims aus.
Nein.
Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir immer noch mit sehr, sehr viel Fleisch verpflegen. Ich muss an dieser Stelle tatsächlich das Thema Fleisch ansprechen.
Na, das ist eins der großen Themen, das wir gerne ignorieren.
Da sind wir teilweise bei weit über einem Kilo pro Kopf und Woche. Jetzt sind ja gerade die aktuellen Zahlen rausgekommen. Die sind ja jetzt bei 50 Kilo ist der Durchschnitt in der deutschen Bevölkerung pro Jahr. Kann man wenn man es mal vereinfacht auf 52 Wochen runterrechnet, sind es die eine Kilo pro Woche.
Mhm.
Und wir schmeißen davon, nicht nur vom Fleisch, sondern auch von den anderen Bestandteilen, auch noch sehr, sehr viel weg. Da ist extremes Potenzial, was den Speiseabfall angeht. Und dann natürlich Themen wie saisonalerer, regionalerer Einkauf, wobei man da ganz klar sagen muss, es geht vorrangig um vermehrt pflanzenbasierte Kost und um die Reduktion des Speiseabfalls. Das sind so die zwei ganz großen zentralen Hebel, die ich da habe.
Aber also Ich esse mein Leben lang Fleisch, dann komme ich ins Pflegeheim und dann kriege ich gesagt, Freund, gibt kein Fleisch mehr wegen CO2. Das doch, wie reagieren denn die Leute da drauf? Haben sie da irgendwelche Rückmeldungen?
Ja, genau.
Also wenn ich das meinem Vater sagen würde, der ist 85, der würde mir einen Vogel zeigen.
Genau, und die Diskussion kennen wir auch und das adressieren wir auch, indem wir sagen, wir möchten aktuell die Wahlfreiheit der BewohnerInnen erhalten. Es soll, in den meisten Pflegeheimen gibt es, ich mache es jetzt mal an der Mittagsverpflegung fest, gibt es zwei Essen und davon soll dann ruhig noch das eine Essen in der Woche an 7 Tagen mit Fleisch sein. Aber genauso soll jemand, der sich vegetarisch oder vegan ernähren möchte, auch eine Möglichkeit haben, das zu tun. Sonst wird er ja eingeschränkt in seiner Wahlfreiheit und deshalb eben dann das zweite Essen, je nachdem wie man es dann dreht auf dem Speiseplan, eben pflanzenbasiert sein. Ich war im ersten Projekt in 30 Pflegeeinrichtungen circa, von Flensburg bis runter in Schwarzwald. Selbst in Flensburg hat man mir gesagt, man ist eine Fleischregion. Also von daher, ganz Deutschland ist eine Fleischregion. Und da war es tatsächlich oft so, dass auch das zweite Gericht in der Woche an 5 von 7 Tagen in der Woche mit Fleisch war. Und da muss man ja tatsächlich fragen, was hat eigentlich jemand, wenn er nicht nur Beilagen bekommen möchte, sondern eine echte, schmackhafte, gut gemachte vegetarische Alternative, was hat der eigentlich für eine Möglichkeit bei uns im Pflegeheim, das zu tun? Weil wenn ich mit meiner Mutter spreche, die ist 71, die würde genau danach fragen, weil sie vielleicht 100, 200 Gramm Fleisch in der Woche isst, ne? Der wäre das beispielsweise wichtig. Und das sind ja unsere BewohnerInnen von morgen. Und wir merken auch, dass es Lernprozesse, Entwicklungsprozesse in der Küche sind und dass es da weiteres Know-how braucht. Und deshalb ist es für mich einfach ja auch eine Sache von Unternehmertum, solche Entwicklungen frühzeitig zu adressieren und zu sagen, sind die Anforderungen von morgen und womöglich auch teilweise schon von heute. Deshalb müssen wir uns auf den Weg begeben. Aber wir berücksichtigen natürlich, dass es auch jetzt noch insbesondere eine Generation in unseren Pflegeheimen gibt, die sich das Fleisch auf dem Teller wünschen. Aber auch da ist was möglich, ne? Dadurch, dass wir gesehen haben, dass eben viel Fleisch weggeschmissen wird, wurden dann beispielsweise die Fleischportionen verkleinert. Die waren dann nicht mehr 100 oder 120 Gramm, die waren dann womöglich 80 Gramm. Wenn dann jemand einen Nachschlag bekommen möchte, dann kann er den natürlich gerne bekommen. Auch das wird ihm nicht verwehrt, aber allein schon daran zu arbeiten, die Fleischportion, die er mal zum allerersten Mal auf den Teller bekommt, ist kleiner und die reicht dann in der Regel auch aus. Also das vielleicht auch nochmal ein Beispiel für kleine Schritte, die durchaus bei der Masse an Mahlzeiten, die wir da tagtäglich haben, einen Unterschied machen.
Haben Sie da eine Zahl? Wie viel Menschen sind in AWO-Pflegeheimen untergebracht insgesamt?
Mit Zahlen tun wir uns ja insgesamt in der Wohlfahrt leider noch sehr schwierig, was so zentrale Daten angeht. Hätte ich auch sehr, sehr gerne noch viel mehr, eben weil es mir auch helfen würde, politisch Arbeit zu machen, eben mit diesen Zahlen dann auch zu arbeiten. Man kann sagen, wir haben ungefähr 600 Pflegeheime, das ist ziemlich genau 600. 80 BewohnerInnen im Schnitt. Ich kenne auch weitaus größere Häuser, ich kenne aber auch kleinere Häuser. Das heißt, wir können mal von einer Anzahl von Pflegebedürftigen von knapp 50.000 ausgehen.
Okay, das sind wahnsinnige Mengen, wenn man da nur 20 Gramm Fleisch weglässt. Machen Sie auch, Sie haben eben gesagt, so wenn die erste Mahlzeit oder die zweite, je nachdem, wie man es dreht, auf dem Menü, machen Sie auch so irgendwelche Marketing-Tricks, so Nudging oder sowas, dass Sie den Leuten das eher schmackhaft machen irgendwie?
In der Tat, ne? Auch das ist ganz interessant schon.
Psycho.
Ja, genau. Mhm. Nudging oder Deutsch anstupsen, ne? So Anstupser, das ist ja jetzt auch gerade so ein Trend und irgendwie auch so eine Mode, aber tatsächlich kann man da glaube ich, auch was bewegen. Wir haben da Schilderungen, dass dann die Gerichte einfach mal umgedreht wurden, weil man instinktiv eher das erste Gericht wählt und dass man dann das vegetarische Gericht an Stelle 1 gesetzt hat. Und ja, man kann es natürlich auch ansehnlich präsentieren. Manchmal gibt es ja auch so eine Art von Cafeteria, wo noch die fitteren BewohnerInnen hinkommen und wo man dann beispielhaft die Speisen ausstellt, die dann da gewählt werden. Viel liegt auch an der Kommunikation der Pflegekräfte, die es dann ja oft auch ausgeben, das Essen auf den Wohnbereichen, die auch sensibilisiert werden müssen und durchaus den Menschen etwas schmackhaft machen können. Man unterstellt den älteren Menschen ja auch eine geringere Bereitschaft, nochmal was Neues zu probieren. Da hatte ich einen tollen Küchenleiter im ersten Projekt in einem Seniorenzentrum im Schwarzwald, der gesagt hat, er kann älteren Menschen genauso einen Couscous- oder Bulgursalat schmackhaft machen. Er gibt ihnen einen kleinen Löffel an den Rand zum Probieren. Und dann tut die Mundpropaganda ihr Übriges und er kann diesen Salat durchaus auch in einem Pflegeheim anbieten, ne? Und er wird gewählt.
Wenn Sie sagen, ungefähr 50% macht's Essen aus, 40% macht's Heizen aus, da bleibt ja dann eigentlich gar nichts mehr übrig. Oder
ein Viertel macht das Heizen aus.
Ein Viertel 25, war das.
25%, genau. Ja. Also, dann haben wir noch mal Strom mit einem großen Anteil. Ne?
Aber was wollen Sie beim Strom machen?
Ja, tatsächlich ist es die Umstellung auf LED, die da schon viel bewirken kann und solche Dinge wie Bewegungsmelder in Räumlichkeiten, wo gern das Licht angelassen wird, ne? Umkleideräume oder Pausenräume oder Toiletten, Besuchertoiletten, solche Dinge kann man machen, ist auch das ein oder andere möglich. Wichtig ist natürlich erstmal über die Stromversorgung an sich zu reden, sprich ich muss mit meiner Einrichtung eigentlich umstellen auf Ökostrom und das haben auch viele. Die hat auch die ein oder andere Einrichtung im Projekt gemacht und eben entsprechende Einsparungen erzielt. Das ist dann ganz wesentlich. Und das Projekt konnte sicherlich Bewusstsein schaffen, Maßnahmen anregen, aber eher Maßnahmen in einem kleineren Umfang. Wenn wir dann über eine umfangreiche energetische Sanierung reden, dann ist das Projekt, glaube ich, nicht der richtige Kanal oder das richtige Instrument, sondern dann sind ja ganze Bauabteilungen mit den Projekten beschäftigt und da müssen wir in der Tat auch darüber reden, dass sich die Finanzierung unserer Dienstleistungen oder insbesondere von solchen Investitionsvorhaben noch massiv verändern muss, wenn wir da wirklich einen Effekt haben wollen. Anderes Thema ist die Eigenenergieerzeugung. Photovoltaik ist ja prädestiniert für Seniorenzentren. Die Energie wird tagsüber erzeugt und meine Bewohner werden tagsüber verpflegt und versorgt. Da habe ich Erzeugungskurve und Verbrauchskurve, kann ich quasi übereinander legen. Und auch da haben wir das ein oder andere Beispiel, aber auch das scheitert noch an den hohen Investitionskosten. Auch wenn sich die Investition mittelfristig rechnet, ist es dennoch schwierig für uns als auch gemeinnütziger Träger, der ja wenig Eigenkapital bilden kann, dann eine solche Investition zu finanzieren, weil wer bekommt am Ende die Einsparungen? Diese imaginären Einsparungen, die liegen am Ende, habe ich die nicht als Träger, mit der ich meine Investition refinanzieren kann, sondern die Kostenträger, Sozialversicherung, Sozialhilfeämter, Kommunen, wenn wir bei Kitas sind, die dann mir den geringeren Energieverbrauch erstatten. Ne?
Und ja, die freuen sich, dass es auf einmal billiger ist, das Altenwohnheim irgendwo.
Die können sich tatsächlich freuen, ohne selber eine Hand gekrümmt zu haben, haben sie weniger Kosten.
Aber wäre das dann nicht gleichzeitig auch das ideale Einfallstor, zu den Kommunen zu gehen, zu den Sozialversicherern zu gehen, zu sagen, passt mal auf, Freunde, hier ist mein Businessplan, wenn ihr mir diese Photovoltaikanlage finanziert, dann kosten wir euch in 5 Jahren nur noch, keine Ahnung, 3/4 der alten Kosten. Mhm. Oder so, die wir hatten.
Das tun wir ja schon, aber dennoch sind wir ja sehr haushaltsjährlich getrieben, all die Organisationen und Akteure. Und bei den klammen Kassen schaut man natürlich zunächst mal aufs nächste Jahr oder ja, die nächsten 2 Jahre. Und da rechnet sich's dann noch nicht. Ne? Und dazu gilt es auch zu sagen, erstmal, wer trägt die Kosten für Unterkunft und Verpflegung, wenn wir jetzt bei den Pflegeheimen sind?
Ja.
Und das sind ja erst einmal die Pflegebedürftigen, aber bei vielen eben auch die Sozialhilfeämter und solche Stellen, die dann diese Kosten übernehmen, weil ja die Eigenanteile mittlerweile so hoch sind, dass sich viele Menschen einen Pflegeplatz aus eigener Kraft gar nicht leisten können.
Und selbst die sich das leisten können, wie mache ich jemandem klar, dass es sinnvoll ist, jetzt jeden Monat 200 Euro mehr zu bezahlen für einen Benefit, den ich wahrscheinlich noch nicht mal mehr selber erlebe. Das ist
das kann eigentlich nicht das richtige Instrument sein. Da muss es eine andere Art von Modell geben, definitiv.
Was für eine? Wie würden Sie es machen, wenn ich Sie lassen würde?
Habe ich aktuell noch keine Antwort drauf. Aber mit diesen Fragen beschäftigen wir uns jetzt im Nachgang des Projekts nochmal viel stärker. Ne? Welche Ableitungen können wir dafür treffen, für die Politik treffen und gießen das auch mit den anderen Verbänden aktuell in ein Forderungspapier, wo wir da allerdings, ja, an der Stelle haben wir sicherlich auch noch nicht das ideale Modell. Es gibt eine Studie von der Diakonie, die da was vorschlägt. Das kann ich jetzt gar nicht im Einzelnen genau wiedergeben. Da gibt es erste Ansätze. Aber sicherlich müssen wir darüber reden, insbesondere wenn wir schauen, dass ab 2027 der CO2-Preis ja doch stärker steigt. Dann kommen da ja auch nochmal zusätzliche Belastungen auf die BewohnerInnen zu, wenn wir eben immer noch entsprechend schlecht aufgestellt sind, was Eigenenergieerzeugung angeht und den Bezug von fossiler Energie womöglich.
Ich überlege gerade, einen Fonds auflegen, eine Anleihe ausgeben, das kann die AWO ja alles gar nicht machen. Das ist ja.
Na, wir sind vielfach, tatsächlich liegen ja sogar die Strukturen unserer wirtschaftlichen Aktivitäten noch in den eingetragenen Vereinen oder sind dann ausgelagert in GmbHs, ja. In gemeinnützige GmbHs. Da könnte man sicherlich Modelle auch intern innerhalb der AWO finden. Ich kenne ein Modell von der Landeskirche, die da so ein Bonus-Malus-System geschaffen haben, dass dann welche erhöht was abführen, die entsprechend schlecht aufgestellt sind und jemand, der sich verbessern möchte, kann aus diesem Fonds dann für solche Maßnahmen etwas bekommen. Ne? Solche Modelle sind durchaus interessant.
Ja. Ich dachte jetzt eher an so einen Fonds, wo Sie sagen, hier Holger Klein, hier ist eine Investitionsmöglichkeit für dich. Irgendwann fließt auch Geld zurück oder du kommst selber später vergünstigt ins Pflegeheim oder irgendwie sowas. Aber das, ja.
Dafür sind wir dann ja auch oft zu dezentral und haben auch, was Ressourcen angeht und Kompetenzen angeht, vielleicht dann auch nicht immer die entsprechende Man- oder Woman-Power, um auch mal solche kreativeren Lösungsideen anzugehen.
Was gibt es denn innerhalb des Projekts konkret für Projekte, die gemacht worden sind? Also Sie sagten, Essen nicht wegwerfen. Ich hätte angenommen, dass das sowieso nicht passiert, ehrlich gesagt.
Und das passiert tatsächlich, ne? Wir müssen ja auch dann Hygienevorschriften einhalten. Also man kann auch gar nicht so einfach das Essen dann irgendwie wieder.
Die Marmelade in großen Töpfen und
genau. All solche Dinge. Und da ist eine ganze Menge passiert. Das haben sich viele Einrichtungen angeschaut, ganz besonders in Westfalen. Da ist ein Pilotprojekt gestartet worden mit 8 Einrichtungen und da hat man den Lebensabfall gemessen, hat Maßnahmen abgeleitet, hat dann nochmal den Speiseabfall gemessen und ist eine durchschnittliche Einsparung von 20% herausgekommen. Wow. Ja, allerhand, 1/5 des Abfalls ist eingespart worden und das ist auch eine Zahl, die wird mir auch bestätigt von dem United Against Waste e.V. Das ist so ein Verein, der in dem Kontext immer wieder fällt. Der ist direkt vom Landwirtschaftsministerium zur Umsetzung dieser Kampagne zu gut für die Tonne irgendwie da ganz, ganz stark miteinander verknüpft. Und ich habe Schilderungen von engagierten Leuten bis hoch zu einer Halbierung des Speiseabfalls.
Das ist aber ein Hinweis darauf, dass sie vorher ziemlich geprasst haben, oder?
Kann man so sagen, ne? Genau. Die Frage ist ja immer, wo komme ich her? Ne?
Ja,
auf
genau.
Jeden Fall. Aber wenn wir auf die Kosten schauen, dann wird mir ein Kilo Speiseabfall durchaus mit 4 € angegeben. Ich muss ihn einkaufen, ich verarbeite ihn, da fallen ja auch Prozesskosten an, Energie, Personalaufwand und am Ende muss ich ihn noch entsorgen und die Entsorgung des Speiseabfalls ist teurer als die Entsorgung von Restmüll. Dementsprechend ist es auch sehr, sehr teuer und da liegt halt eben auch Potenzial, um tatsächlich Geld einzusparen.
Liegt da das am einfachsten zu hebende Potenzial auch gleichzeitig?
Es erfordert natürlich durchaus auch einen Aufwand. Ne? Ich muss immer irgendwie erstmal messen, was habe ich überhaupt an Speiseabfall und wo fällt der an. Es sind dann aber tatsächlich oft überwiegend die Tellerrückläufe, das, was auf dem Teller verbleibt. Und ich muss natürlich verschiedene Akteure in einer Pflegeeinrichtung beteiligen. Ich muss die Küche beteiligen, ich muss aber genauso die Pflege beteiligen. Ich brauche die Leitung hinter mir, es ist ja eine Art von kleinerem Projekt, um das entsprechend anzugehen und erfolgreich umzusetzen. Aber wenn ich es tue, dann ist da entsprechend viel möglich. Ich muss es natürlich, das schildert mir auch ein Küchenleiter, ich muss es immer wieder tun. Das ist nicht damit getan, dass ich einmal gemessen habe und ich dann die Maßnahmen abgeleitet habe und ich dann gut unterwegs bin. Ich habe eine personelle Fluktuation, dann gibt es wieder Menschen, die machen es anders. Also ich muss es irgendwie versuchen, Standards reinzubekommen, womöglich durch Kellenpläne, dass ich dann immer eine gewisse Größe an Kelle für die Soße für die Beilage nehme, damit gesichert ist, die Portionen sind auch immer gleich groß und fallen nicht bei dem einen größer aus und bei dem anderen kleiner. Ne? Und solche Dinge, also es ist auch ein Thema, was kontinuierlich stattfindet und der Verband, der es im Nordrhein-Westfalen da umgesetzt hat, der hat dann daraus seine Lehren gezogen und hat das nun im Qualitätsmanagement geregelt. Das ist eigentlich auch ein schönes Beispiel dafür, wie kriege ich es eigentlich in die Systeme und Prozesse und weg von den Menschen. Es muss, ich weiß gar nicht, was da jetzt genau drin steht, aber ich glaube, einmal jährlich oder zweimal jährlich muss so eine Messung durchgeführt werden. Ne? Also, dass ich tatsächlich versuche, es kontinuierlich zu machen und mich kontinuierlich in dem Thema zu verbessern oder zumindest den einmal erreichten niedrigeren Standard zu halten.
Und wer macht dann diese Messungen? Wird das halt lokal in den Einrichtungen gemacht oder gibt es da irgendwelche Dienstleister oder irgendwie eine übergeordnete Einheit im Bundesverband vielleicht, der rumfährt? Und
das ist tatsächlich die Einrichtung vor Ort. Ne? Mhm. Und dann ist halt, also man kann das sehr genau machen, man kann das auch weniger genau machen. Wenn ich mir da jetzt eine Beratung einkaufe vom United Against Waste e.V., gibt es auch dem angegliedert eine Beratung. Die machen das natürlich nochmal recht genau. Sprich, ich kann auch nochmal unterscheiden, ist es jetzt nur die Beilage oder das Fleisch oder solche, oder danach nochmal auftrennen, wo fällt es an, in der Küche, auf den Wohnbereichen, auf den Tellern oder in den Ausgabebehältern, da kann ich auch nochmal unterschiedlich genau sein.
Wie gut kommt die Idee der klimafreundlichen Pflege insgesamt vor Ort an, also vor allen Dingen beim Personal, bei den Einrichtungen selber? Es ist eher so ein, oh Gott, auch das noch? Oder sagen die, verdammt, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. So ähnlich wie ich.
Kommt beides sicherlich vor, würde ich sagen. Wir sind ja ein wertegebundener Verband und vielen Menschen ist durchaus klar und bewusst, dass auch wir uns mit der Frage beschäftigen müssen und unsere ökologischen Auswirkungen verringern müssen. Aber es ist auch ganz klar, und das wird mir vor Ort natürlich auch immer wieder gesagt, dass die Pflege vor sehr, sehr großen Herausforderungen steht, was Überlastung angeht und solche Dinge und natürlich auch wirtschaftlich sehr stark zu kämpfen hat, sodass es dann ja schwierig ist, mit diesem Thema durchzudringen. Aber dass wir was tun müssen, ist klar. Nur eben die aktuelle Situation in der Pflege macht es besonders herausfordernd, dann auch Dinge umzusetzen.
Ist am Ende wieder ein Personalproblem.
Am Ende ein Personalproblem und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir jetzt ja in dieser zweiten Förderphase, ich bin ja mittlerweile, ich habe das glaube ich noch in meiner Signatur stehen, aber streng genommen bin ich gar nicht mehr Projektleiter, weil das Projekt ist ja mit dem 29.02. ist die Förderung ausgelaufen und da war ich sehr, sehr glücklich. Ich habe das erste Projekt noch ja quasi alleine gemacht aus dem Bundesverband und war eben in diesen 30 Einrichtungen. Das hat mir viel Zeit im Zug beschert und eine Bahnkomfortkarte. Aber ich war dann ja vom Bundesverband schon auch noch ein Stück sehr weit weg, konnte dann einen Workshop machen und war sicherlich auch ansprechbar für die Einrichtungen, aber war auch nicht bei dem jeweiligen Verband angesiedelt oder in der Nähe des jeweiligen Verbandes und war dann sehr froh, dass wir das zweite Projekt mit 5 Vollzeitstellen innerhalb Deutschlands machen konnten. Ich hatte eine Kollegin noch zusätzlich als Verstärkung hier im Bundesverband. Ich selbst war der Projektleiter, hatte aber 5 Vollzeit-Regionalstellen, die dann die Einrichtungen vor Ort betreut haben. Und da hat man dann schon gemerkt, das ist dann einfach nochmal eine intensivere Betreuung. Die sind dann auch nochmal für den zweiten Workshop dahin gefahren, womöglich auch nochmal zwischendurch. Und ja, hat nochmal eine größere Wirkung entfaltet. Das zeigt dann auch eben, wie wichtig Personal ist an der Stelle. Na, ich meine, das ist immer sehr einfach zu sagen, wir brauchen dafür Personal, wir brauchen dafür eine Verantwortlichkeit. Idealerweise wird das Thema Klimaschutz ja irgendwann ein Thema, was jeder mitdenkt in seiner Arbeit und wir uns selber als diejenigen, die jetzt die Klimaschutzverantwortlichen, Beauftragten oder wie auch immer wir heißen sind, indem wir uns eigentlich am Ende dann selbst überflüssig machen. Das wäre ja so der ideale Zielzustand, dass Klimaschutz das neue Normal ist, heißt es jetzt ja auch oft, und wir dann irgendwann überflüssig werden. Aber um diese Prozesse aktuell anzustupsen, ja durchaus auch mit Wissen bereitzustehen oder Fortbildung zu entwickeln oder bei der Öffentlichkeitsarbeit zu helfen, weil es ja eben, wir hatten es ja gerade von der Arbeitgeberattraktivität und dem Image auch darauf einzahlt, deswegen sollte man darüber natürlich ja auch kommunizieren. Lokalpresse ist ja immer auch, haben wir auch festgestellt, sehr, sehr dankbar und offen für solche Themen. Seniorenheime sind auch immer vor Ort ein gewisser Player. Und dafür braucht es aktuell noch tatsächlich Personal. Und das haben wir ganz, ganz stark gemerkt. Und das war im zweiten Projekt dann ja sehr entscheidend auch für den Erfolg.
Sie haben häufiger jetzt schon Sensibilisierung gesagt. Machen eigentlich alle mit? Macht die ganze AWO mit?
Also wir haben auch unter den Eindrücken des Projekts und unter des sicherlich gestiegenen Bewusstseins, da haben uns ja natürlich auch die gesellschaftlichen Entwicklungen in die Karte gespielt, seit 2018, Fridays for Future und Co., dass das Thema Klimakrise ja doch stark auch in der Bevölkerung angekommen ist, haben wir einen Beschluss fassen können, dass wir vor 2040 klimaneutral sein möchten mit unseren 18.000 Einrichtungen und Diensten. Und wir haben darauf aufbauend einen Ziel- und Maßnahmenplan entwickelt, der bestimmte Schritte auf dem Weg zur Klimaneutralität beschreibt, noch nicht den vollständigen Weg, den kennen wir ja alle auch noch gar nicht bis zum Ende. Und das ist schon ein sehr, sehr wesentlicher Beschluss. Da steht unter anderem drin, dass Pflegeheime und Kindertagesstätten und Geschäftsstellen alle 3 Jahre ihren Fußabdruck erheben müssen. Alle Pflegeheime, alle Kindertagesstätten der AWO. Da steht auch drin, dass bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auf Ökostrom umgestellt werden soll. All solche Dinge sind da festgeschrieben. Und ich bin ehrlicherweise in den letzten 1-2 Jahren erstaunt gewesen, wie sehr der Beschluss schon angekommen ist in der AWO. Aber klar, wir sind am Ende Unternehmen, wenn wir es jetzt auf unsere wirtschaftlichen Bereiche beziehen, wo wir 240.000 hauptamtliche Mitarbeiter haben und sind dann eben kein Konzern. Und ticken hier ja nicht als Konzernzentrale, der das Top-Down durchgibt und durchregiert. Das ist natürlich auch eine Chance, immer wieder überzeugen zu müssen und Fürsprecher für das Thema zu gewinnen. Aber das macht es auch schwierig, zu allen durchzudringen, zumal wir dann als Bundesverband erst einmal mit den Landes- und Bezirksverbänden reden. Die tragen es dann idealerweise in ihre Kreisverbände und so weiter. Also das muss erstmal durchwabern. Und da gibt es dann immer wieder Stellen, wo es nicht durchwabert, weil es auch womöglich Menschen gibt, die kein so großes Interesse haben an dem Klimaschutz. Aber ich bin schon durchaus positiv darüber, wie viele Verbände sich mit dem Thema intensiver auseinandersetzen. Das heißt nicht, dass sie dann diesen Beschluss in Gänze mit den entsprechenden Stichtagen, die da drinstehen, umsetzen. Aber sie schauen da drauf und sagen, was können wir davon aktuell umsetzen? Was können wir vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt umsetzen? Da bin ich schon sehr, sehr froh drüber. Und ich hoffe, dass wir das in den nächsten Jahren hinbekommen, dass wir da auch ja eine Art von Klimaberichterstattung hinbekommen, wo man dann sieht, wer ist eigentlich schon wie weit. Und vielleicht erzeugen wir darüber auch nochmal ein bisschen positiven Druck.
Diese 5 MitarbeiterInnen, die Sie haben, die behalten Sie die denn dann jetzt auch? Also werden Sie dann sozusagen das AWO-Klimabüro?
Das wäre schön. Und da haben wir sehr, sehr stark drauf gehofft, dass wir das nochmal mit einer Förderung verstetigen können. Das haben wir durch das erste Projekt erreicht und auch die anderen Wohlfahrtsverbände im Dialog mit der damaligen Umweltministerin Svenja Schulze. Das ist analog zu den kommunalen KlimaschutzmanagerInnen in den Kommunen. Auch bei uns solche Stellen gibt, aber es gibt mit diesem, und das hat sie dann tatsächlich geschafft, das für uns zu öffnen, dieses Förderprogramm. Und das hat in allen Verbänden sehr, sehr große Hoffnung ausgelöst, dass da jetzt viele, viele Stellen entstehen, die sich mit dem Thema befassen. Es gibt aber große Herausforderungen mit diesem Förderprogramm. Wir haben da zuletzt nochmal eine Umfrage gestartet, die das da auch nochmal sehr, sehr deutlich gemacht hat in allen Verbänden. Es gibt Probleme mit dem Projektträger. Es gibt unterschiedliche Fragestellungen, die unterschiedlich gehandhabt und bearbeitet werden von diesem Projektträger, extrem lange Wartezeiten, sodass diese Anschlussfinanzierung, die ein oder andere Person aus meinem Projektteam da hätte bekommen können, eben nicht rechtzeitig da war. Und was kann man denn sagen? Von den 5 Menschen werden so in der Form erstmal 3, wenn wir Schleswig-Holstein mitrechnen, ja, werden 3 weiter beschäftigt.
Das kann doch nicht der Sinn der Sache sein. Gut, wem sage ich das? Aber das muss doch kontinuierlich weiter betrieben werden, haben Sie ja eben selber gesagt. Also es ist nicht so, wo man einmal sagt, jetzt Klimaschutz und ihr sorgt für die Umsetzung und ihr macht das dann schon. Also wie soll denn das funktionieren, dass dieses Süppchen am Köcheln gehalten wird über die gesamte AWO hinweg?
Wir als Bundesverband haben ja zum Glück die ein oder andere Stelle, die das noch am Köcheln halten kann. Und wir haben tatsächlich in dem ein oder anderen Verband auch Personen, die originär für das Thema da sind. Womöglich auch sogar ohne Förderung finanziert. Aber viele schaffen es halt eben nicht ohne Förderung. Da ist es dann oft hängt das Thema dann oft an Personen, die eine gewisse intrinsische Motivation haben, privat auch sehr nachhaltig leben möchten und dann auch sagen, ich möchte da verstärkt bei der Arbeit auch dran arbeiten. Aber klar, die sind erst einmal, haben die eine andere Aufgabe, die sie ja auch durchaus auslastet bei der Arbeitslast, die wir ja fast durch die Bank ja haben. Und die können sich dann natürlich weniger intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Also es ist ganz klar, da muss definitiv was passieren. Wir haben diese Umfrage anlässlich eines runden Tisches im Wirtschaftsministerium mit einem Staatssekretär gemacht, der sich beim ersten Termin noch sehr wenig offen für unsere Anliegen gezeigt hat. Beim zweiten Termin war er jetzt schon, da haben wir ihm auch die Umfrage präsentiert, schon weitaus offener, aber an genau den Stellen müssen wir jetzt arbeiten. Und das ist eben nicht nur der Bundesverband auf Bundesebene, der mit der Bundespolitik redet, mit den Ministerien, sondern wir haben ja auch, wenn wir auf die Refinanzierung unserer Dienstleistungen anschauen, auf allen Ebenen haben wir Akteure, die da mitreden und die da mitsprechen und wo es Regelungen gibt. Sprich, wir müssen da auf allen Ebenen politische Arbeit betreiben. Der Staatssekretär hat im Prinzip zu Recht sein Unverständnis darüber geäußert. Er sagte, es gibt doch Paris, das Pariser Klimaabkommen, es gibt das Bundesklimaschutzgesetz, es gibt womöglich Landesklimaschutzgesetze und andere Regelungen. Wie können denn Kostenträger immer noch sagen, dass sie uns bestimmte Dinge nicht refinanzieren? Können sie ihn offenbar in der aktuellen Logik? Die Sozialgesetzbücher schreiben mir Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit. Muss ich in meinem wirtschaftlichen Handeln darstellen und danach ausrichten? Und dementsprechend können sie uns sehr, sehr oft noch die Nachhaltigkeitsmaßnahmen verweigern, weshalb dann eben eine Überlegung ist, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, wie auch immer, ist natürlich schwierig zu definieren oder welcher Begriff ist da vielleicht auch der richtige, an welcher Stelle, das dann in die Sozialgesetzbücher zu bekommen.
Ich finde, Zweckmäßigkeit trifft's doch schon ganz gut, oder?
Man könnte, wir hatten es ja gerade von den Photovoltaikanlagen und den Einsparungen bei Energie, dann könnte man ja auch sagen, am Ende bin ich doch, oder zumindest bin ich mittelfristig doch dann wirtschaftlicher, wenn ich die möglicherweise auf mich zukommenden Kosten betrachte. Aber wir haben ja die Schilderungen regelmäßig, verweigern uns die Kostenträger dieser Ausgaben. Und dementsprechend müssen wir da politisch noch eine ganze Menge machen und dicke Bretter bohren. Aber wenn die Klimaziele der Bundesregierung erreicht werden sollen, dann muss die Wohlfahrtspflege mit all ihren Arbeitsbereichen und ihren 120.000 Einrichtungen und Diensten und über 100.000 Gebäude, die wir in unserem Bestand haben, muss die mitgedacht werden und muss entsprechend unterstützt werden, weil wir halt eben anders funktionieren als ein privatwirtschaftliches Unternehmen.
Viele machen mit, es kommt bei vielen an, es funktioniert sehr gut. Wo funktioniert es denn eigentlich nicht? Haben Sie Bereiche, Sektoren identifiziert, wo sie es nicht schaffen werden, CO2 einzusparen? Also Fahrzeuge könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, gerade in der ambulanten Pflege. Es gibt keine kleinen Elektroautos.
Ja, das ist tatsächlich in der ambulanten Pflege aktuell eine Herausforderung, ne? Insbesondere die deutschen Hersteller verzichten ja auf kleinere Modelle aufgrund der geringen Marge. Tatsächlich auch eine Herausforderung in dem Bereich. Wir haben die Gebäude, wenn wir da keine Unterstützung bekommen, da gibt es dann auch noch oft die Idiotie, dann gibt es Förderprogramme für energetische Sanierung, unter anderem die Bundesförderung für effiziente Gebäude. Aber diese Förderung wird dann sogar noch auf die Investitionskostensätze angerechnet, die dann entsprechend niedriger ausfallen. Also habe ich am Ende nichts von der Förderung. Und solche Dinge verhindern tatsächlich Klimaschutz. Und das Gebäude ist eben auch nochmal der größte Hebel, wo wir ran müssen. Und der Bestand ist, wir haben zwar keine zentralen Daten, aber tatsächlich können wir davon ausgehen, dass der Bestand schlecht ist, eben weil wir, wenn wir instand halten, lediglich Bestandserhaltung betreiben und nicht umfangreich, vollumfänglich, ganzheitlich, systematisch, energetisch sanieren können. Dann sind das sicherlich der größte Bereich, würde ich definitiv sagen, sind dann die Gebäude, wo es uns unter den aktuellen Rahmenbedingungen extrem schwer gemacht wird, dass wir da die Einsparungen erreichen können. Aber das ist ja auch gesamtgesellschaftlich, hinkt Deutschland ja klar im Verkehr hinterher, aber eben auch im Punkt Gebäude. Ne? Das sind die zwei Bereiche, die ja regelmäßig die vereinbarten Einsparziele nicht erreichen.
Sie drücken das alles so diplomatisch aus. In meinem Kopf schreit die ganze Zeit eine Stimme, das ist unmöglich, das ist nicht zu schaffen. Woher ziehen Sie Ihren Optimismus, bis 2040 klimaneutral sein zu können, wenn Sie die Gebäude nicht sanieren können?
Mhm.
Wie machen Sie das?
Na, grundsätzlich braucht man ja in einer Position, wo man sich mit dem Klimaschutz beschäftigt, ohnehin muss man sich dann gewissen Optimismus erhalten, weil es oft selten Nachrichten gibt, die einen positiv stimmen.
Mhm.
Frust kann man dann auch gerne mal mit seinen Kollegen, die ähnlich denken und fühlen, abbauen in einem Gespräch oder auch nebenan in der Kneipe. Ich ziehe meinen Optimismus daher, dass es um jedes Zehntel Grad geht. Und machen wir uns nichts vor, 1,5 Grad sind weg, 2 Grad sind im Prinzip auch weg. Aber auch jedes Zehntel Grad darüber, was wir erreichen, einzusparen, schützt unseren Planeten und schützt am Ende eben auch uns Menschen und die Menschen, die wir betreuen. Deswegen ist das Thema ja für uns als Arbeiterwohlfahrt, als Wohlfahrtsverband in der sozialen Arbeit eben ja auch nochmal sehr zentral. Die Menschen, die wir betreuen, ältere Menschen, Kinder leiden ja ganz besonders. Hier in Deutschland ist es dann ja überwiegend die Hitze. Aber wir haben auch gesehen, im Ahrtal muss ich schnell auch mal womöglich eine Einrichtung evakuieren, wenn das Hochwasser kommt. Also am Ende werden, je mehr ich erreiche im Klimaschutz, desto mehr Menschen werden geschützt oder desto weniger Menschen leiden unter den Folgen der Klimakrise oder leiden weniger unter den Folgen der Klimakrise. Und das macht mir im Prinzip Hoffnung, dass es nicht um die, ja doch am Ende geht es um die 2 Grad, aber wenn die weg sind, dann macht jeder einzelne Schritt, in dem ich mich verbessern kann, eben etwas mit unserem Klima und damit auch mit uns Menschen.
Thomas Diekamp, vielen Dank.
Na gern.